Und wir wollen heute von einer Person hören aus der Bibel, die auch vieles aufgegeben hat. Wir haben es auch gerade gesungen, ja. Ich gebe dir mein ganzes Leben hin. Das sind starke, große Worte. Und für Jesus und für Gott gibt es einiges aufzugeben. Ich habe heute einen Kelch mitgebracht. Jesus hat davon auch gesprochen. Von einem Kelch. Wir beschäftigen uns heute Morgen mit einer Person aus dem Alten Testament. Normalerweise sind die Episoden da aus dem ersten Buch Mose so 20 bis 30 Verse lang. Bei dieser Person sind fast 400 Verse, geht es nur um eine Person, nämlich um Josef. Nachzulesen, erstes Buch Mose ab Kapitel 37. Ich hoffe, ihr habt es noch so ein bisschen präsent aus dem Kindergottesdienst, wie auch immer, oder aus eurem Bibelstudium. Josef, der Lieblingssohn von Jakob. Er war auch der Sohn von seiner Lieblingsfrau, der Rahel. Und er liebte ihn besonders, so spricht die Bibel, weil er das Kind des hohen Alters war. Aufgrund dessen hat Jakob diesem Josef ein besonderes Kleid anfertigen lassen mit so langen Ärmeln und auch als Zeichen, du bist was Besonderes, du musst nicht jetzt körperliche Arbeit machen, sondern bist etwas Besonderes. Im Gegensatz dazu, seine Brüder waren auf dem Acker, mussten da schwer schuften, die Schafe holten und so weiter. Und er war zu Hause. Sein Vater Jakob schickte ihn dann mal zu seinen Brüdern, um nachzuschauen oder sollte er vielleicht kontrollieren. Und er berichtet dann auch seinem Vater, was die anderen Brüder so machen. Ja, und es war wohl nicht so toll. Und schließlich hat er da ja auch noch solche Träume gehabt. Ne? So Träume, Gaben, die sich da verbeugen vor ihm, die Gestirne, Sonne, Mond und andere Gestirne, die sich vor ihm verbeugen. Waren das Träume von Gott? Waren das Träume von Gott? Ja. Musste seine Familie diese Träume unbedingt wissen? War es es nicht? Ich denke eher nicht so, ne? Schon gar nicht zu dem Zeitpunkt, wo er es da gesagt hat. Und aufgrund dessen, dieses tolle Kleid, er war zu Hause, diese Träume, seine Brüder fingen ihn an, richtig zu hassen. Und das hat er am eigenen Leib dann spüren müssen. Das Leben von Josef ist ganz viel verwoben mit Leid. Deswegen habe ich hier auch einen Kelch aufgestellt. Jesus hat es zweimal, so viel ich weiß, hat er was dazu gesagt. Einmal zu seinem Vater im Himmel. Kann dieser Kelch des Leidens nicht an mir vorübergehen? Und das andere Mal waren da zwei seiner Jünger. Und da hat er sie gefragt, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Weil ihre Mutter wollte, dass die beiden Kinder zur Rechten und zur Linken in seinem Reich einmal sitzen sollten. Der Kelch des Leidens. Früher dachte ich ja, naja, lieber Josef, ganz unschuldig bist du ja nicht. Du verpetzt hier deine Brüder, läufst hier rum mit einem edlen Gewand und tust ganz arrogant hier von deinen selbstverherrlichenden Träumen erzählen. Aber mittlerweile bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, ob das wirklich so war oder ob das vielleicht so meine Denkensweise ist, ja auch hier in unserer modernen Gesellschaft mit den jeweiligen Werten. Denn eines hat mich stutzig gemacht, aber ihr könnt mich gerne verbessern und bitte lest die Bibel und schaut nach, ob das wirklich stimmt. Nirgendwo in der Bibel steht, dass sich Josef versündigt hat. Fand ich interessant. Und Jakob selber, er konnte seinen Söhnen, abgesehen von Josef, nicht so richtig auch trauen, ja. Auch Schlitzohren gewesen. Die Brüder von Jakob, sie lästerten, sie logen, sie waren gewalttätig, sie waren unbarmherzig, sie übten Selbstjustiz, sie übten zum Beispiel Rache an ihrer Schwester Dina und hatten auch keine Scheu dabei, andere Menschen umzubringen. Zurück zum Thema Leiden. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Leiden. Das eine Leiden ist so das selbstverursachte Leiden. Und das ist auch ein sensibles Thema und es kann auch in die falsche Richtung gehen. Denn es gibt so Menschen, die fragen, bei jedem Leid, bin ich da jetzt schuld dran? Was habe ich falsch gemacht? Wo habe ich jetzt gesündigt? Natürlich gibt es ein selbstverursachtes Leiden. Ganz klar. Lesen wir auch in der Bibel. Adam und Eva. Wenn ihr von dem Baum esst, dann, was passiert dann? Werdet ihr sterben. Leid. Und nachdem sie dann auch gegessen haben, sich versündigt haben, was passierte? Ihr armen Frauen, ihr müsst unter Schmerzen eure Kinder gebären. Der Mann im Schweiße seines Angesichts. Ich bin ja auch in der Landschaftspflege tätig, so. Manchmal denke ich, im Paradies. Das muss eine tolle Arbeit gewesen sein. Alles weg. Oder im Praktischen, ganz klar, das klassische Beispiel. Man sagt zu seinem Kind, fass nicht auf die heiße Herdplatte, ganz klar. Wenn ich nicht höre, was passiert? Ah, Leid, Schmerz. Aber nicht jedes Leid wird verursacht durch die eigenen Schuld, oder? Jesus wurde mal gefragt, wieso ist dieser blind? Und Jesus hat gesagt, ja, was hat er denn gesagt? Oder die Jünger haben ihn gefragt, wer hat denn da gesündigt? Seine Eltern oder er selber? Also die hatten noch so dieses Denken. Und ihr wisst, was Jesus da gesagt hat, ja? War nicht seine Schuld. Vielleicht war Josef selber schuld an seinem Leiden. Also Josef hat sich ja nicht unbedingt gewehrt gegen die Vorzüge, die er von seinem Vater genossen hat, ne, diesen Luxus. Während seine Brüder draußen bei Wind und Wetter bei den stinkenden Schafen die Zeit verbrachten, vielleicht hat er sich auch als was Besseres gefühlt durch seine Träume. Wir wissen es nicht, steht dazu nichts in der Bibel. Vielleicht hat es er ja verdient, so ja, mal eine Abreibung zu kriegen. Ich meine, dass er gleich umgebracht werden sollte, war vielleicht doch da nicht so ganz angemessen. Ob es jetzt sein Verschulden war oder nicht, da kann man sich drüber streiten. Aber Fakt ist, es gibt ein selbstverschuldetes Leiden. Kennen wir alle. Wenn du mit 1,8 Promille Alkohol im Blut Auto fährst, einen Unfall verursacht, dann ist das selbstverschuldet. Dann kannst du nicht sagen, Gott, warum hast du mich nicht bewahrt? Sehen wir alle ein. Bei manchen Ereignissen ist es allerdings nicht so klar. Und ich denke, auch in der Beurteilung von anderen Menschen, die in gewissen Situationen sind, sollten wir da sehr, sehr vorsichtig sein. Zurück zur Geschichte. Josefs Tod war beschlossene Sache. Jakob hat ihn geschickt, nachzuschauen. Und es war die ideale Voraussetzung für einen perfekten Mord, oder? Irgendwo in der Pampa Josef einfach aus dem Weg zu schaffen. Wie konnte Gott das zulassen? Waren die Träume eben doch nicht göttlich, diese Verheißung? Aber sein beschlossenes Ende kam nicht. Warum? Gott war mit ihm. Gott hat die Herzen gelenkt, auch von diesen komischen Brüdern, wie Wasserbäche. Sprüche 21, Vers 1, da heißt es so. Und der beschlossene Tod wurde umgewandelt in was? Er wurde verkauft an eine Karawane, an Sklavenhändler. Ich frage mich zwar, ob das jetzt viel besser war, aber zumindest hat er überlebt. Und das war der Anfang seines Leidens und nicht das Ende. Bei seinem nächsten Leiden traf ihn wirklich keine Schuld. Ich finde es ein bisschen schade, dass er so wenig von Josef so gefühlt hat, welche Emotionen er gehabt hat. Und dennoch können wir einiges daraus erkennen und nachempfinden. Wir gehen mal ein Stück weiter in der Geschichte. Und Gott hat weiterhin seine Finger im Spiel. Josef musste erst mal seinen prachtvollen Leibrock eintauschen gegen ein Sklavenkleid. Was für eine Demütigung auch für ihn. Aber er wurde verkauft an einen Angestellten des Königshauses. Und damit hatte Gott etwas vor. Wir lesen nichts davon, dass er jetzt irgendwie resigniert hat, dass er in Depression gefallen ist oder wie auch immer. Und ich möchte manchmal wirklich wissen, wie er sich gefühlt hat, aber da steht leider nicht so viel drin. Aber eins wissen wir, er machte das, was man ihm auftrug. Und das machte er ziemlich gut. Und das war vor allem Gottes Ding, weil er ihn gesegnet hat. Und da heißt es beispielsweise bei Potiphar, der ihn da gekauft hat, der Herr war mit ihm, 1. Mose 39, 2. Der Herr war mit ihm. Ihm gelang einfach alles. Und das ist schon besonders. Er wurde als Sklave, wurde praktisch der Manager eines großen, reichen Hauses, wurde befördert, was für ein Karrieresprung. Und er war privilegiert auf einmal. Zwar Sklave, aber dennoch wieder privilegiert. Und dann hat sich schon wieder das nächste Leid angekündigt. Denn Josef, der hat ziemlich gut ausgesehen, war attraktiv. Und die Frau des Potiphars, des Leibwächters oder des Obersten, des Leibwächters, des Pharaos, diese Frau, die hat ein Auge auf ihn geworfen und die wollte ihn gern ins Bett ziehen. Sie wollte ihn verführen, sie wollte mit ihm schlafen. Sagen es doch einfach mal so, ja. Und Josef macht es aber nicht. Und dann, was passiert? Die Frau verleugnet ihn. Sie lügt ihren Mann an und sagt, der wollte mich vergewaltigen. Als guter Ehemann hat er natürlich auf seine Frau gehört, hat ihr geglaubt. Und was passiert? Er kommt in den Knast. Ins Gefängnis. Wie ein Verbrecher. Wie war das noch? Wer das Gute sät, wird das Gute ernten. Wer das Schlechte sät, wird das Schlechte ernten. Irgendwie war das hier doch ganz anders. Und hier ist es total eindeutig. Josef leidet, aber nicht aus eigener Schuld. Aber auch hier wieder. Der Herr aber war mit Josef und wandte sich ihm zu und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. 1. Mose 39, 21. Gott hüpft er gleich wieder auf die oberste Leiter der Karriereleiter als Gefangener. Und er war dann der Oberer dieser Gefangenen, wie auch immer das ausgesehen hat. Und Gott stand weiterhin zu ihm. Und alles, was er hat tun müssen, war, ein Ja zu finden. Ein Ja zu seinem Weg. Ein Ja zu seinem Leid. Gott hat ihn nicht bewahrt vor diesem schrecklichen Weg. Wie ist es bei uns? Können wir in solchen Momenten noch glauben, dass Gott immer noch mit uns ist, wenn wir ungerecht behandelt werden, wenn wir darunter leiden, wie wir behandelt werden? Gott hat dieses Leid zugelassen. Aber genauso zahlreich wie seine Leiden waren, genauso zahlreich sind auch seine Bewahrungen. Gott hat Josef nicht davor geschützt, vor der Selbstjustiz der Brüder, aber er hat ihn bewahrt vor dem Tod. Gott hat nicht bewahrt vor der Versuchung dieser wunderbaren Frau da, die ihn verführen wollte. Aber er hat ihm die Kraft gegeben, Nein zu sagen, zu widerstehen. Gott hat Josef auch nicht davor bewahrt, vor dem Gefängnis. Aber er hat geschenkt, dass er Gunst in den Augen der Verantwortlichen bekommen hat. Gott hat nicht davor bewahrt, sein halbes Leben ungerecht behandelt zu werden. Aber in dieser Ungerechtigkeit war Gott mit ihm. Und das dürfen wir auch in unserem Leben erwarten. Ja, Gott lässt auch Leid in unserem Leben zu. Und manchmal denken wir, es ist einfach zu groß. Wir schaffen das nicht. Das ist über meine Kräfte. Aber gerade in diesem leidvollen Erleben ist Gott. Und meistens kann man es natürlich erst im Nachhinein sehen. Josef hatte viel Zeit zum Nachdenken. Von Israel bis Ägypten waren es ungefähr 600 Kilometer zu Fuß. Das dauert schon ein bisschen. Was hat er da wohl gedacht? Leider sagt die Bibel nicht viel dazu, aber ich spinne mal ein bisschen rum. Vielleicht hat er gehadert. Vielleicht hat er Gott angeklagt. Vielleicht hat er aber auch Gott um Vergebung gebeten. Vielleicht hat er sich mit Gott auseinandergesetzt. Er hatte viel Zeit. Auch im Gefängnis. Ich glaube, dass solche Leiterfahrungen uns verändern. Gott bewahrt uns nicht vor dem Bösen. Gott bewahrt uns nicht vor den Ungerechtigkeiten. Aber Gott ist mittendrin und wir dürfen ihn da erleben und er greift ein, da wo es notwendig ist. Und so manch einer von uns steckt vielleicht auch in Situationen und fragt Gott, wo bist du denn? Und dann dürfen wir wissen, dass Gott trotzdem da ist. Er ist da. Manchmal seelsorgerlich nicht so ganz angebracht, aber dieser Vers aus Römer 8, Vers 28, alles muss uns zum Guten dienen. Alles muss uns zum Guten dienen. Glauben wir das? Schwer in solchen Situationen. Gott hat die Kontrolle nicht abgegeben. Ein anderes Beispiel ist Hiob. Ihr kennt auch seine Geschichte. Ich habe da auch manchmal meine Anfragen so. Der Teufel kommt zu Gott, ne? Schon allein das. Aber gut, steht so in der Bibel. Der Teufel kommt zu Gott, ja, und Gott, ja, wie soll ich das ausdrücken? Ist stolz auf seinen Knecht Hiob. Hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Ja. Und der Teufel sagt, naja, du segnest ihn ja auch da. Kann man leicht gottesfürchtig sein. Ne? Und der Teufel fordert ihn heraus. Und Gott erlaubt ihm, erst seinen Besitz anzutasten, dann seine Familie anzutasten und zum Schluss seine Gesundheit anzutasten. Aber mehr nicht. Aber was mir da deutlich geworden ist, Gott ist unter Kontrolle. Er ist der Chef. Und nicht der Teufel. Gott ist unter Kontrolle. Und viel deutlicher wird noch, als Jesus auf die Welt gekommen ist. Da heißt es in 1. Johannes 3,8, hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichtet. Er ist der Stärkere, nicht der Teufel. Ich glaube, dass wir Gottes Macht nirgendwo stärker erleben und seine Gegenwart als in Leiterfahrungen. Was wäre denn die Geschichte von Josef, wenn es diese Leiterfahrungen nicht gäbe? Er lebte so in seinem Land, tut noch ein bisschen das Reichtum seines Vaters vermehren und stirbt dann glücklich und zufrieden, 110-jährig. So, das wäre die Geschichte von Josef. Aber das ist nicht die Geschichte. Und wir wissen, dass es bei uns auch anders ist. Menschen in Leiterfahrungen lernen Gott ganz anders kennen. Hiob trat in eine ganz intensive Kommunikation mit Gott und er hat ihm ganz viele Fragen gestellt. Hat ihn vielleicht auch angeklagt, weiß ich nicht. Und wie antwortet Gott? Er hat nicht all seine Fragen beantwortet, er hat ihn aber auch Gegenfragen gestellt. Wie Jesus, hat er auch oft gemacht. Finde ich interessant. Und vielleicht hast du Gott auch schon mal die Warum-Frage gestellt. Warum ist das so? Warum ist das passiert? Warum muss ich das erleiden? Und Gott hat dir keine Antwort gegeben. Oder vielleicht eine Gegenfrage gestellt. Menschen, die leidgeprüft sind, davon bin ich überzeugt, bekommen ein anderes Gottesbild. Und Hiob spricht am Ende seiner Leidenszeit einen denkwürdigen Satz. Hiob 42, Vers 5 steht er: Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Nicht mehr irgendwie über Dritte, irgendwie Informationen, ja, der ist so und so, Gott ist so und so. Nein, er hat ihn direkt erlebt, den lebendigen Gott. Durch intensive Kommunikation mit seinem Schöpfer. Und aus dieser Kommunikation heraus ist eine Intimität entstanden. Intimität mit Gott. Willst du das auch? Also ich will das. Josef hat die ersten 17 Jahre im Schutze von seinem Vater Jakob gelebt. Was sollte ihm schon passieren? Und dann auf einmal, von einem Moment zum anderen, fällt dieser Schutzraum weg. Er hat auf einmal nichts mehr, außer sein nacktes Leben und Gott. Er hat gar nichts mehr im Griff, als seine Brüder ihn umbringen wollten. Dann haben sie ihn erstmal in eine Zisterne reingeschmissen. Und er ist der absoluten Willkür von Menschen ausgeliefert. Erst von seinen Brüdern, dann von den Sklavenhändlern, dann von seinem neuen Herrn, dem Potiphar. Er ist total ausgeliefert, totale Abhängigkeit. Er hatte nur noch Gott. Und das, was er da mal gesagt hat in den Träumen. Verheißungen. Er hat doch Gott erlebt. Haben wir nicht auch schon Gott erlebt? Hat er nicht schon reingesprochen in unser Leben? Und auf der anderen Seite diese leidvolle Realität? Wie passt das zusammen? Hat Josef da Zweifel bekommen? Aber seine Geschichte ermutigt mich. Wir wissen wirklich nicht, was er dachte, wie seine Gefühlsschwankungen vielleicht waren, aber wir wissen, was er tat. Wir lesen nirgendwo davon, dass er resigniert hat, dass er depressiv geworden ist, dass er irgendwann mal einen scharfen Gegenstand genommen hat und sich die Pulsadern aufritzen wollte, weil die Situation einfach so hoffnungslos war. Das lesen wir alles nicht. Aber wir lesen, dass er einfach weitermachte. Er machte einfach weiter. Vielleicht mit dem Gedanken dieser Verheißungen, dieser Träume, die er gehabt hat im Hinterkopf. Und dann war er im Gefängnis. Und auf einmal, da flammte wieder so die Hoffnung auf. Ihr kennt die Geschichte, da waren zwei Leute drin, der Bäcker und der Mundschenk und so weiter. Und die hatten Träume und er konnte die Träume auslegen. Und der Mundschenk, der wurde dann wieder freigelassen. Und Josef hat noch gesagt, leg ein gutes Wort bei mir ein, beim Pharao ein. Und er wartete einen Tag,
zwei Tage,
Wochen, Monate, Jahre und es passiert gar nichts. Boah, was für eine Enttäuschung, was für ein Leid. Er sitzt da im Knast und weiß gar nicht warum. Und die Gefängnisse haben damals ein bisschen anders ausgesehen wie heute. Was für ein Leid. Da kannst du schon die Krise kriegen. Ich glaube, das hat was mit Josef gemacht. Das hat ihn verändert. Und wir kennen die Geschichte. Irgendwann wird der Zweitmensch in einem riesigen reichen Reich. Ich glaube, das hat ihn vorbereitet. Das hat ihn verändert, dass er das überhaupt auf die Reihe gekriegt hat. So eine Machtposition zu haben. Sein Herz hat sich verändert. Und nachdem Jakob, sein Vater, dann gestorben ist, haben seine Brüder dann richtig Angst gekriegt. Nimmt er jetzt doch Rache an uns? Und dann kommt auch ein paar denkwürdige Verse, die mir so gut gefallen. 1. Mose 50, 19 und 20. Da sagte Josef zu seinen Brüdern: Fürchtet euch nicht. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Merkt ihr was? Es geht nicht nur noch um Josef, um seine Befindlichkeit, seine Stellung, seine Position, sondern sein Blick ist auf einmal weiter geworden. Es ging um die Erhaltung eines ganzen Volkes. War das der Grund seines Leides? Gott hat Josef durch Leid, sage ich jetzt mal, veredelt. Und da gibt es einen Vers in Jesaja 10, da heißt es: Siehe, ich habe dich geläutert. Was heißt läutern? Noch reiner machen, ja? In Edelmetallen sind ja immer welche Fremdstoffe drin. Und das kannst du läutern, das kannst du noch reiner machen. Siehe, ich habe dich geläutert, doch nicht im Silberschmelzofen. Ich habe dich geprüft im Schmelzofen des Elends, im Leid. Gott hat durch Josef, durch das Leid, in dem er immer wieder aus dem Kelch des Leidens trinken musste oder getrunken hat, ihn veredelt. Er hat mit Josef eine Geschichte geschrieben. Es ging nicht mehr nur noch um ihn, sondern um ein ganzes Volk, das er vom Hungertod bewahrt hat. Und ebenso auch die Kinder und Enkelkinder seines Vaters Jakob. Hätte er das gedacht, wo er damals in dieser dunklen Zisterne da unten drin gesessen hat und sich bedauert hat und um Gnade angefleht hat, dass er mal so weit kommt? Ich glaube nicht. Wir haben gehört, dass das Leiden sich nicht gut anfühlt, aber Gott trotzdem durch Leiden Großes bewirken kann. Wir haben auch gehört, dass Leid Josef verändert hat. Und ich wage auch die These aufzustellen, dass Leid auch zum Leben eines Nachfolgers Jesu dazugehört. Jesus hat immer wieder in den sogenannten Endzeitreden, was noch auf sie zukommt. Und da war viel Leid dabei. Er will uns ermutigen. Er will uns Klarheit geben. Er will damit sagen, oder hat es auch gesagt, fürchtet euch nicht. Erschreckt nicht, wenn ihr gewisse Sachen dann seht, die auf euch zukommen oder die ihr erleiden müsst. Das wird einfach so kommen. Petrus schreibt dazu in 1. Petrus 3, 14 und 15, Aber wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Meine letzte Predigt bei euch ging auch um Glückseligkeit. Glückselig seid ihr. Zustand der absoluten Zufriedenheit. Glückselig seid ihr und fürchtet euch nicht. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, haben wir heute in verschiedenen Liedern mehrfach gesungen. Und Paulus sieht es sogar als logische Konsequenz der Nachfolge an. Philipper 1, 29 und 30. Ist keine typische Adventspredigt, was ich hier habe, gell? Aber ihr schafft das. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Ah, das hören wir nicht gerne. Sondern auch für ihn zu leiden, da ihr denselben Kampf habt, wie ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Und tatsächlich, die Apostel, die haben das auch umgesetzt. Apostelgeschichte 5, 40, 41. Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen, nicht im Namen Jesu zu reden, und entließen sie. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, total geknickt, niedergeschmettert. Ich mach's nie wieder, tut mir leid. Nein, voller Freude. Hammer. Dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Die sind da aufrecht rausgegangen. Herr, danke, dass wir auf deinen Weg folgen dürfen, dass wir in deine Fußstapfen treten dürfen. Hammer. Ich sage damit nicht, dass wir die Leiden suchen sollten. Versteht mir nicht falsch, ja. Aber Leiden ehrt natürlich ein Stück weit uns, wenn wir das richtig angehen, aber ehrt auch Gott. Ich komme zum Schluss. Leiden gehört einfach zum menschlichen Leben. Und erst recht im Leben eines Nachfolgers von Jesus. Und Leiden fühlt sich weder gut an, aber es kann auch viel Gutes bewirken. Und in der Geschichte von Jesus begeistert mich das, weil er hat was aus diesem Leiden gemacht. Und Gott hat jemand, und Gott hat aus Josef einen anderen Menschen gemacht. Er war 13 Jahre in Gefangenschaft, in Sklaverei, und da hat Gott ihn geformt, bis sich seine Berufung und seine Verheißung erfüllt hat. Er lernte in dieser Zeit, Gott treu zu sein, Gott treu zu bleiben, sich an ihn zu hängen und gehorsam zu sein. Und das wurde ihm zum Segen. Und nicht nur zum Segen für ihn selber, darum geht es nicht. Es geht, das ist ein Nebenprodukt. Wenn wir gesegnet werden, das ist ein Nebenprodukt. Aber um was geht's denn? Es geht um ihn. Sein Reich. Sein Reich. Josef hat eine ganze Hungertod bewahrt, seine Familie bewahrt, über seinen Horizont hinaus. Es geht nicht um ihn und dass er ein schönes Kleid hat und dass es ihm gut geht. Es geht um mehr. Und wenn du in so einer Situation bist, was machst du? Resignierst du? Bist du deprimiert? Oder hängst du dich an Gott? Und vielleicht hat Gott in deinem Leben schon mal eine Verheißung gegeben, so eine ganz besondere wie bei Josef. Es gibt genug Verheißungen, die für uns alle gelten, aber vielleicht auch so eine besondere Verheißung. Hast du die schon abgeschrieben? Oder lebt die noch in dir? Sitzt du gerade in deinem dunklen Loch, in der Zisterne deiner Gefühle, deines Leides und tust dich vielleicht selber bemitleiden? Und Gott hat uns nirgendwo ein einfaches Leben versprochen. Das hat er nirgendwo gesagt. Er hat nirgendwo gesagt, dass alles glatt gehen wird. Und ich könnte euch gerne ganz viele Geschichten aus meinem Leben erzählen. Leidvolle Geschichten. Das gehört dazu. Für was? Für ihn. Für ihn. Und die Geschichte von Josef, es war jetzt nicht geplant hier mit meiner Emotionalität hier, aber diese Geschichte von Josef, die hat mich ermutigt. Oh, vielen Dank. Diese Geschichte hat mich ermutigt, den Kelch des Leidens nicht wegzugeben, sondern zu sagen, ja, okay, das gehört dazu. Ich will ihn trinken. Weil etwas ganz Großes daraus entstehen kann. Und vielleicht wünschst du dir das auch. Eben im Leid nicht zu resignieren, nicht deprimiert zu sein oder aus der Depression wieder rauszukommen, nicht den Kopf sinken zu lassen. Oder die andere Möglichkeit ist natürlich auch zu rebellieren, ja, zu sagen, ich will das alles gar nicht. Selbst Jesus, fand ich einen ganz interessanten Vers, Hebräer 5, Vers 8. Selbst Jesus lernte Gehorsam an was? An dem, was er litt. Selbst er musste einen Prozess durchmachen. Bist du bereit, auch diesen Prozess zu gehen? Er lernte Gehorsam an dem, was er litt. Vielleicht wünschst du dir das auch und vielleicht bist du auch gerade jetzt in einer großen Leitsituation. Vielleicht hast du alles richtig gemacht und trotzdem musstest du Ungerechtigkeit erfahren. Vielleicht sitzt du jetzt gerade in deinem Gefängnis der Gefühle und merkst gar nicht, dass Gott mit dir ist. Du darfst eine Entscheidung treffen. Du darfst eine Entscheidung treffen. Ihr könnt dann, ich glaube, Ehepaar Siebold ist wieder hinten und oder wer ist da? Könnt ihr gehen und mit euch beten lassen. Und ich denke, wir haben auch die Sachen da kurzfristig auch Abendmahl einzunehmen, ganz speziell für dich. Wenn du merkst, ich brauche jetzt Kraft und im Abendmahl liegt Kraft. Im Abendmahl liegt Kraft, Jesus in uns aufzunehmen. Diese schweren Zeiten, diese leidvollen Zeiten, ja, durchzustehen. Wir suchen nicht das Leid, aber wir haben ein bewusstes Ja dazu, wenn das so sein soll. Gott, ich möchte dann mit dir da durchgehen. Wir wollen jetzt gleich auch noch ein Lied singen. Du kannst dann in der Zeit schon nach hinten gehen oder vielleicht auch nach dem Gottesdienst noch Gebet in Anspruch nehmen, das Abendmahl nehmen. Und ich möchte gern mit euch jetzt noch ein Lied singen. Und zwar hat es Bonhoeffer gedichtet. Und er wird genau auch in einer Strophe dieses Thema behandelt. Ja. Wenn der Kelch des Leides auf mich zukommt, dann möchte ich ihn nehmen. Ohne Zittern. Gott segne euch.